Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts.
Wenn ich an Wald denke, dann denke ich an Grün, an Vogelzwitschern und diesen besonderen Geruch des Waldes im Sommer, wenn die Baumkronen so herrlichen Schatten spenden. Ein gesunder Wald ist nicht nur ein bedeutender CO2-Speicher, sondern auch Lebensraum für viele Tierarten und ein wertvoller Erholungsraum für uns Menschen. Doch viele Teile unserer Wälder sind in einem alarmierenden Zustand. Heute widmen wir uns dem Zustand unserer Wälder und ihrer Bedeutung für den Klimaschutz. Unsere Gäste sind Mareike Krug und Susanne Hensel von Deutschland forstet auf, einer Initiative, die sich mit der Aufforstung und dem Schutz der deutschen Wälder beschäftigt. In diesem Interview werden wir darüber sprechen, welche Baumarten in Zukunft klimaresistenter sind und sich besser für die Pflanzung in Deutschland eignen. Und zudem werden wir über die Vorteile von Mischwäldern reden, die durch ihre Vielfalt die Resilienz der Wälder erhöhen. Erfahrt mehr darüber, wie wir alle dazu beitragen können, unsere Wälder nachhaltig zu schützen und zu bewahren. Herzlich willkommen, liebe Susi und liebe Mareike. Schön, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt, mit mir über unsere Wälder hier in Deutschland zu sprechen. Und meine allererste Frage wäre dann auch, in welchem Zustand sind denn die Wälder hier in Deutschland?
Ja, hallo Birte. Wir freuen uns total, dabei zu sein. Ganz herzlichen Dank für die Einleitung und Einladung. Ja, die Wälder in Deutschland sind laut dem aktuellen Waldzustandsbericht in einem nicht so guten Zustand. Jede vierte Baumkrone ist in einem intakterem Zustand, wurde gesagt. Und die Situation sieht leider nicht so gut aus. Deswegen haben wir ja auch vor 4 Jahren diese gemeinnützige UG gegründet. Und was positiv war, ist, dass es das letzte halbe Jahr sehr viel geregnet hat. Also das hat dem Wald gut getan. Das hat auch den Setzlingen, die vor allen Dingen letzten Herbst und Winter und auch dieses Frühjahr gepflanzt wurden, sehr, sehr gut getan. Also das war wirklich etwas Positives, obwohl es natürlich in manchen Gegenden von Deutschland dann wieder zu viel geregnet hat. Aber das ist wirklich für den Wald und für die neu gepflanzten Gebiete ein gutes Zeichen. Aber ganz generell oder ganz allgemein, also war der Zustand des Waldes in Deutschland auf jeden Fall schon einmal in einem besseren Zustand.
Das glaube ich. Nun ist es ja so, wir alle wissen das wahrscheinlich, dass es dem Wald nicht super gut geht. Also seitdem ich aufgewachsen bin, ich bin jetzt fast 50, gibt es diese Geschichte mit dem sauren Regen, Waldsterben, der Borkenkäfer etc. pp. Aber nicht jeder geht jetzt hin und gründet eine Initiative, um Deutschland aufzuforsten. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie ist vielleicht auch euer Background, dass ihr auf diese Idee gekommen seid?
Die Idee ist im Spätsommer 2019 entstanden. Und zwar bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis. Genau, da war dieser unglaublich trockene Sommer, wo gefühlt der Borkenkäfer überall war. Ich glaube, die meisten können sich noch daran erinnern, dass wirklich in ganz vielen Gebieten in Deutschland der Wald vor den Augen der Bewohnerinnen und Bewohner quasi gestorben ist, weil der Borkenkäfer einfach die Wälder so extrem angegriffen hat. Und wir im Gründerkreis, wir haben uns schon immer im Bereich Klima- und Umweltschutz engagiert und hatten zu dem Zeitpunkt das Gefühl, okay, wir müssen hier irgendwie helfen. Wir müssen noch mehr machen. Wir müssen uns noch mehr engagieren. Und ausschlaggebend für diese Idee war tatsächlich ein Interview, welches wir gelesen haben in der Zeit. Und dort wurde ein Interview geführt mit dem Bundesvorsitzenden vom Bund Deutscher Forstleute, der eben über diese Situation ausgefragt wurde. Und ihm wurde dann die Frage gestellt, was könnte denn helfen oder was hilft in dieser Situation? Und da hat er den Satz gesagt: Wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Personal, denn es braucht jemanden, der die Pflanze in die Hand nimmt und in den Boden setzt. Und da haben wir gedacht, es kann ja irgendwie nicht sein, dass im Jahre 2019, so im Jahr von Fridays for Future und dieser unglaublichen Klima- und Umweltbewegung, die ja irgendwie ganz Deutschland gepackt hat und alle Jugendliche, dass keiner gewillt ist, Lust und Zeit hat, in den Wald zu gehen, um Bäume zu pflanzen. Dann haben wir uns so ein bisschen umgehört, haben mit dem Bundesverband telefoniert, wir haben uns mit ganz vielen Forstleuten und Waldbesitzenden unterhalten und haben dann irgendwie gemerkt, es wollen sehr, sehr viele Leute helfen, es brauchen sehr, sehr viele Leute Hilfe, aber irgendwie kommen diese beiden Parteien nicht so richtig oder nicht schnell und einfach zusammen. Und dann haben wir gedacht, bauen wir doch einfach eine Online-Vernetzungsplattform, die die Leute, die Hilfe brauchen, mit denjenigen zusammenbringt, die helfen wollen. Denn helfen wollten und wollen ganz, ganz viele tausende Menschen in Deutschland. Und das war 2019, 2020 so und auch jetzt. Und wir versuchen einfach mit unserer Plattform diese beiden Parteien zusammenzubringen, was super gut funktioniert hat die letzten Jahre. Also mehrere tausend Leute wurden schon in den Wald geführt und mit Forstleuten, Waldbesitzenden vernetzt. Und es macht unglaublich viel Spaß, einfach zu sehen, wie dann 3 oder manchmal 4 Generationen in den Wald gehen an einem Pflanzwochenende und pflanzen, aber auch dieser Austausch, der dort stattfindet, mit den Veranstaltern, also mit den Forstleuten, mit den Waldbesitzenden, auch mit Umweltschutzverbänden oder mit Landwirten, das ist auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber tatsächlich ist diese Idee wirklich im Jahre 2019 durch ein Zeitungsinterview entstanden.
Cool. Ja, siehst du mal, was Interviews teilweise so für eine Wirkung haben.
Ja.
Susi, ich mag dich ganz gerne mal fragen, weil ich es so verstanden habe, dass du auch ausgebildete Försterin bist. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt nicht hingehen würden und den Wald aufforsten würden?
Dann würde das alles ziemlich lange dauern. Dadurch, dass es so trocken ist, produzieren die Bäume gerade wahnsinnig viele Samen. Das ist halt einfach eine Stressproduktion von denen, die sagen, mir, also der Baum sagt, mir geht's nicht gut, dann muss ich Nachkommen machen. Heißt, die produzieren ganz viele Samen. Dementsprechend gab es jetzt jedes Mal ganz viele Eicheln und ganz viele Buchenäcker, was man sonst immer nur so alle 4-5 Jahre hatte. Und jetzt fallen die Samen zwar alle auf den Boden, aber wenn das Wetter natürlich so trocken ist, das weiß man ja im eigenen Garten, da kann nichts passieren. Dementsprechend nehmen wir die größeren Pflänzchen, setzen die ein und wie Mareike schon gesagt hat, durch das Wetter gerade die letzten Tage oder die letzten Wochen oder das halbe Jahr mit dem ganzen Regen sieht es natürlich ganz gut aus. Sieht dann für die Samen natürlich auch gut aus, aber nur wenn es halt kontinuierlich weiter nass bleibt. Und das ist ja gerade in den letzten Jahren nicht absehbar, dass es so gut anwächst. Und deswegen nehmen wir schon die größere Pflanze, die sind ein bisschen robuster und dann geht es auch ein bisschen schneller voran.
Jetzt verstehe ich, glaube ich, auch, was ich auf eurer Homepage gelesen habe. Da steht nämlich Pflanzen, Pflegen, Sammeln. Also ihr sammelt tatsächlich auch im Wald die Samen, die die Bäume jetzt gerade, was du gesagt hast, zuhauf produzieren und produziert damit sozusagen Setzlinge, richtig?
Wir selber machen das nicht, aber wir bieten quasi die Vernetzungsplattform, aber wir bieten den Veranstaltenden, und das sind die Forstleute, die Waldbesitzende, und die machen eben diverse Aktionen mit. Also die stellen ihre Aktionstage auf die Plattform. Wir haben das Aktionstage genannt. Das ist quasi so der Oberbegriff. Und darunter fallen Pflanzaktionen. Also es wird an den meisten Aktionen gepflanzt. Aber irgendwann, ich glaube, das war im Jahre 2020 oder 2021, haben die ersten Forstleute, Waldbesitzenden gesagt, wäre es dann auch okay, wenn ich irgendwie eine Pflegeaktion draufstelle oder ich möchte auch gerne irgendwie Samen sammeln, wäre das auch in Ordnung? Und da haben wir gesagt, ja natürlich, also probier das gerne aus. Also all das, was sinnvoll ist und mit Freiwilligen, mit Laien gemacht werden kann, kann quasi als Veranstaltung auf die Plattform gestellt werden. Und genau, dann gab es wie gesagt auch schon Samen-Sammelaktionen und Ausseeaktionen, die auch total gut liefen und die allen Seiten total viel Spaß gemacht haben.
Super. Wie funktioniert das? Wer kann bei euch mitmachen und wie wird das Ganze finanziert?
Also mitmachen können auf der einen Seite die Veranstaltenden, die sich bei uns registrieren und dann quasi als Veranstalter ihre Aktionen auf die Plattform stellen. Das sind Forstbehörden, das sind Waldbesitzende, Waldgenossenschaften, Landwirte, Umweltschutzvereine. Also das ist die Veranstalterseite, denen wir eben diese Plattform deutschlandweit bieten und dann eben auch Werbung machen für die jeweiligen Veranstaltungen und unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir informieren auch unseren freiwilligen Pool. Also wir haben ein Postleitzahlen-Tool auf der Seite, wenn gerade quasi keine Veranstaltungen in der Nähe der jeweiligen interessierten Person sind, dann kann sich die Person an unserem Postleitzahlen-Tool registrieren mit ihrer E-Mail-Adresse, mit ihrer Postleitzahl und einem bestimmten Radius. Und dann informieren wir sie oder ihn automatisch, wenn eine Aktion in diesem Radius online gesetzt wird. Und diesen freiwilligen Pool, der wird dann von uns auch erstmal aktiviert, quasi wenn eine neue Aktion auf der Homepage ist. Und auf der anderen Seite können natürlich die Freiwilligen mitmachen. Also denen bieten wir auf der anderen Seite unsere Dienstleistung quasi an mit den Veranstaltungen, die auf der Plattform sind, dass die sich eben dafür, wenn sie Lust und Zeit haben und ihnen das Thema zusagt, da registrieren können. Und dann verbinden wir diese beiden Personen. Also wir nehmen quasi die Anmeldungen von den Freiwilligen entgegen, sammeln die eine Woche und einen Tag vor dem jeweiligen Aktionstag informieren wir dann genau den Veranstalter, wie viele Freiwillige sich angemeldet haben, wer das genau ist. Und wir schicken auch nochmal an die Freiwilligen, die sich angemeldet haben, Erinnerungsmails. Genau, es kostet nichts. Also wir machen das ehrenamtlich. Also weder die Veranstalter noch die Freiwilligen müssen etwas bezahlen. Und genau, wir finanzieren uns über Spenden. Also jeder, der einen Taler übrig hat und uns gut findet, das, was wir machen, gut finden, der kann uns natürlich sehr, sehr gerne unterstützen.
Mhm. Wo findet man euch? Was ist eure Homepage? Wie hört sich der Titel an sozusagen?
www.deutschland-forstet-auf.de. Genau, und da gibt es dann auch ein Spendentool und also steht alles auf der Homepage, was man wissen muss.
Also wer Zeit oder Geld übrig hat, der darf sich da gerne umschauen und melden und findet da bestimmt die Möglichkeit, euch zu helfen. Hervorragend. Ja. Wolltest du noch was ergänzen, Susi? Ich weiß nicht, du wirktest gerade so ergänzend.
Ja, ich hatte mir noch ein bisschen was aufgeschrieben. Wir sind kostenfrei, aber die Waldbesitzer zum Beispiel, die haben dennoch ihre Kosten zu tragen. Also die haben Pflanzen, die sie besorgen müssen, die müssen sie selbst zahlen. Und im besten Falle, wenn sie eine Aktion starten mit den Freiwilligen, wäre es nett, wenn die Freiwilligen vielleicht auch ein Mittagessen bekommen. Also oft wird gegrillt einfach, es wird zusammengesessen, vegetarisch oder Würstchen, das wird meistens ganz oft auch abgefragt. Beziehungsweise ist man da ja heutzutage up to date und hat meistens beides parat. Und den Waldbesitzenden kostet auch die Nachbereitung. Also sowohl in Zeit als auch Geld, weil das hat die Mareike vorhin schon gesagt, es gibt halt auch diese Pflegeaktionen. Das bedeutet, dass du jeden Baum, der gesetzt wurde, halt auch wirklich beobachten musst. Also da ein Loch buddeln und die Pflanze rein, damit ist halt nicht geschehen. Ne? Man muss ein Jahr später auf jeden Fall nochmal auf die Fläche, man muss das Gras entfernen, man muss die Begleitvegetation entfernen, weil die halt Wasser wegnimmt, Sonne wegnimmt, Nährstoffe wegnimmt und die kleinen Bäumchen müssen dann halt noch ein bisschen gepampert werden, sage ich mal. Aber auch da gibt's halt oft dann wieder Aktionen, die man mit den Freiwilligen ja machen kann.
Auf jeden Fall.
Und für die Freiwilligen kostet es halt Zeit, genau, eventuell ein bisschen Sprit oder halt Geld für den öffentlichen Nahverkehr. Wofür wir unsere Gelder ausgeben, ist tatsächlich die Homepage, die kostet natürlich was. Wir arbeiten im Social-Media-Bereich mit einer tollen Designerin zusammen, das ist die Carina Mehler. Und ansonsten haben wir natürlich auch Anwaltskosten zu tragen und Ähnliches. Also die Spenden, die kommen bei uns an und die werden genutzt. Aber natürlich können wir auch ganz oft Gelder weitergeben an besagte Vereine oder die Waldbesitzenden.
Genau, also eigentlich an Forstbehörden, also öffentlich-rechtliche Institutionen oder eben an andere gemeinnützige Institutionen können wir Spendengelder im Wege der Mittelweiterleitung dann weiterleiten. Und dafür werden auch die Spendengelder benutzt, wenn Aktionen auf der Plattform sind von Kommunen oder von Forstbehörden, von Landesforsten oder von anderen Vereinen, die sagen, wir bräuchten aber noch Gelder, um die Aktion durchzuführen. Dann schauen wir einfach, ob die Möglichkeit besteht. Mhm.
Welche Voraussetzungen müssen denn die Freiwilligen mitbringen, die sich bei euch melden und helfen wollen?
Sie müssen auf jeden Fall motiviert sein und total Bock drauf haben auf den Tag. Und manchmal wäre es schön, wenn ein Spaten irgendwo zu Hause rumsteht, aber das ist auch eigentlich, das wird auch immer bei dem jeweiligen Aktionstag abgefragt. Also die Forstleute, Waldbesetzenden, wenn die ihre Aktion auf die Plattform stellen, geben die eigentlich alle notwendigen Informationen ein. Auch wie man hinkommt, was man mitbringen sollte, ob es ein Mittagessen gibt. Und in ganz vielen Fällen ist es so, gerade wenn ein kleiner Waldbesitzer eine Aktion macht, der hat dann irgendwie nicht 15 Spaten zu Hause. Und dann gibt es eben bei uns die Abfrage, wenn er seine Aktion auf die Plattform stellt, sollen die Freiwilligen Spaten mitbringen? Und wenn er ja ankreuzt, dann ploppt dieses Feld eben auch bei den Freiwilligen bei der Anmeldung auf und dann kann eingegeben werden 0 Spaten, 1 Spaten, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und in der Regel wird ja gepflanzt, wenn das Wetter nicht so dolle ist. Also die Pflanze ja so Herbst, Winter und dann Frühjahr. Und ganz oft ist das Wetter eben nicht so wahnsinnig dolle. Es ist matschig, es ist auch mal ein bisschen kalt. Also das steht aber auch immer bei der jeweiligen Aktion mit drauf, worauf geachtet werden soll, was mitgebracht werden soll. Und in der Regel steht da natürlich Kleidung, die zu dem jeweiligen Tag passt. Festes Schuhwerk ist ziemlich wichtig, weil wenn man sich im Wald bewegt, das ist immer uneben. Also am besten wirklich dann auch Gummistiefel oder Wanderschuhe oder wirklich, ja genau, dass man auch nicht so schnell umknickt. Eine Regenhose ist auch ganz gut, weil man macht sich immer dreckig. Arbeitshandschuhe, da reichen auch welche aus dem Drogeriemarkt. Aber es ist natürlich, also mit weißen Turnschuhen sollte man da jetzt nicht hingehen. Das hatten wir auch schon, wo dann bei der Nachbefragung ich so gefragt habe, ob alles in Ordnung war. Und die Försterin dann meinte, es lief alles total super, aber sie musste ein bisschen grinsen, als dann so eine Gruppe von Mädels aus Berlin mit ihren weißen Sneakern da irgendwie ankam und die nicht so richtig wussten, auf was sie sich da einlassen. Aber man sollte vorher schon mal den Wetterbericht angeschaut haben und auf jeden Fall immer dicker anziehen als dünner, Zwiebelprinzip beachten und natürlich irgendwie mit ganz viel Motivation und Freude irgendwie da rangehen, weil das... Also ich habe schon so viele Rückmeldungen erhalten von sowohl Forstleuten, Waldbesitzern, also den Veranstaltern, als auch den Freiwilligen. Und ich habe noch nie was Schlechtes gehört. Also alle kamen immer so beseelt dann irgendwie nach Hause und hatten so einen tollen Tag. Und es war immer für beide Seiten so ein schöner Tag, der unglaublich viel Spaß gemacht hat. Alle Seiten hatten das Gefühl, was wirklich Tolles und Sinnvolles getan zu haben und eben auch ganz viel gelernt zu haben.
Prima. Ich kann mir vorstellen, eine gewisse Fitness muss man natürlich auch mitbringen, wenn man da den ganzen Tag im Wald unterwegs ist und die Schaufel in den Boden rammt und so. Aber das ist wahrscheinlich ganz logisch, was man da so eigentlich mitbringt.
Ja, also wir hatten da auch schon ganz viele Großeltern mit dabei, die da mit ihren Enkeln gekommen sind. Und das waren jetzt nicht mehr irgendwie die Fittesten. Also die waren schon fit, aber jetzt natürlich nicht die Fittesten mit irgendwie 65, 70, 75 Jahren. Aber also wenn man auch nicht mehr kann, dann muss man auch nicht den ganzen Tag da bleiben. Das ist eine freiwillige Veranstaltung und die Veranstaltenden, die freuen sich über jede Hilfe, die freuen sich über jeden Einzelnen. Manchmal können die es gar nicht glauben, dass Leute sich extra irgendwie den Tag oder den halben Tag freinehmen, um ihnen im Wald irgendwie zu helfen. Wenn man nicht mehr kann oder eine Pause braucht, wird man zu nichts gezwungen. Und genau, es soll vor allen Dingen Spaß machen.
Die Frage, die ich mir eben gestellt habe, als du erzählt hast, du hast von Forstleuten gehört, die halt einfach die helfende Hand gesucht haben. Das war so die Initialzündung, dass ihr praktisch Deutschland Forstet auf gegründet habt. Da habe ich mich gefragt, können das nicht eigentlich auch Roboter in der heutigen Zeit? Vielleicht ist das ein bisschen naiv, aber gibt es sowas noch nicht, so einen Pflanzroboter? Oder ist das im Wald halt einfach nicht umsetzbar, weil das da halt nicht jeder Fleck ist wie der andere? Das gibt's halt in der Landwirtschaft vielleicht, aber halt nicht in der Forstwirtschaft.
Also von Pflanzrobotern an sich, also die durch den Wald laufen oder mit den Rädern irgendwie fahren, habe ich noch nichts gehört. Aber was ziemlich im Kommen ist und auch immer mehr in Deutschland, sind Drohnen, die dann eben den Samen, ja, gerade so in hügelige Gebiete, also wo man als Pflanzhelfer nicht so gut hinkommt, dem runterwerfen. Das ist in anderen Ländern schon seit Jahren recht beliebt. Australien, glaube ich, ist so ein Land, wenn so in so abgelegenen Gebieten oder auch in Kanada, da ist das schon recht verbreitet. Bei uns ist das jetzt gerade so im Kommen und das ist auch eine Lösung wahrscheinlich. Ich glaube, weil es eben noch nicht so lange existiert, fehlen noch Studien, also Langzeitstudien einfach, wie gut das dann wirklich anwächst. Aber uns ist es ja auch wichtig, die Leute einfach in den Wald zu bekommen und dass man einfach dieses Ökosystem Wald erstmal nicht aus dem Blick verliert, weil das ist einfach, wenn wir weiter auf diesem Planeten irgendwie leben und existieren wollen, brauchen wir einfach den Wald. Das ist natürlich, das weiß mittlerweile jeder, ein unglaublicher Helfer im Kampf gegen den Klimawandel. Und wir wollen einfach dieses Bewusstsein für dieses Ökosystem stärken und die Menschen einfach aus den Städten rausbekommen in den Wald, um wirklich auch aktiv zu werden. Weil ich bin der tiefen Überzeugung, dass wenn man so eine Aktion mitmacht, dass man dann doch anders auf das ganze Thema blickt. Und ich habe schon von so vielen gehört, die geholfen haben und dann irgendwie den nächsten Ausflug in den Wald gemacht haben und sich dieses Gebiet angeschaut haben, welches sie bepflanzt haben und dann schon so ein bisschen, das ist jetzt unser Wald, unser Gebiet, das wir neu bepflanzt haben. Und da an diesen Worten, die dann gewählt wurden, erkennt man schon, dass ein ganz anderer Bezug dann einfach zu diesem Waldstück oder zu diesem Wald bestanden hat. Und ich glaube, dass das schon bei vielen, oder ich hoffe, in bestimmter Hinsicht auch zu einer Bewusstseinsänderung dann führt und was Themen Klimaschutz, Umweltschutz angeht, ja, man dann doch vielleicht nochmal über einige Sachen mehr nachdenkt. Oder auch wenn man eben sieht, was schon der Klimawandel mit dem Wald angerichtet hat. Das war ja, glaube ich, im Jahre 2019 waren ja einfach so viele Menschen so schockiert. Ich weiß nicht, ob du 2019 mal durch den Harz gefahren bist, aber das war ein Bild, das vergisst man irgendwie nicht so schnell, also apokalyptisch fast, weil wirklich, ja, der Harz, also große Teile des Harzes waren einfach nicht mehr da oder nicht mehr lebendig. Ich war vor ein paar Monaten im Sauerland und da waren auch immer noch ganze Hügel, wo früher Wald standen, die existieren einfach nicht mehr. Und das hat bei vielen 2019, glaube ich, zu einem totalen Umdenken geführt und gesagt, okay, der Klimawandel ist auch schon wirklich bei uns angekommen. Ich glaube, das war so der Moment für viele, wo sie gemerkt haben, ja, der Klimawandel ist schon vor meiner Haustür angekommen. Und natürlich ist in den letzten Jahren irgendwie unglaublich viel passiert. Und das Thema Waldschutz, Klimaschutz, Umweltschutz ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und deswegen finden wir es einfach so wichtig, diese Menschen miteinander zu vernetzen und eben an den Ort des Geschehens in den Wald zu bringen.
Ja, erscheint mir sehr sinnvoll. Hat das Ganze also auch eine gewisse Bildungsaufgabe sozusagen?
Total, ja.
Ich habe noch eine Frage an Susi, glaube ich, am ehesten, weil ich in der Einleitung auch darüber gesprochen habe, dass der Wald resilienter werden muss, um auch den Umwelteinflüssen standzuhalten. Was für Bäume werden heutzutage gepflanzt? Ich habe gelesen, da gibt es Bäume, die ein bisschen besser mit dem Ganzen umgehen können als andere. Ist das richtig?
Also auf jeden Fall. Es ist ja nicht umsonst, dass wir überall Klimazonen haben, ne? Also wenn wir in Urlaub fliegen, haben wir dann natürlich ganz andere Bäume, als wenn wir jetzt hier durch unseren heimischen Wald gehen. Das Problem ist, in Deutschland darf man immer nur so und so viel Prozent von fremdländischen Baumarten einbringen. Heißt, man nimmt dann immer doch das deutsche Saatgut oder die deutschen Bäume. Das ist dann halt immer noch die Buche und die Eiche. Und man macht jetzt aber ganz viel auch mit den Beeren, mit den Mehlbeeren und den Elsbeeren. Die können halt ein bisschen mehr Trockenheit ab. Und in Stadtbäumen sieht man jetzt ganz oft, dass man die türkische Haselnuss benutzt. Das ist tatsächlich ein Baum, anstatt wie unsere deutsche Haselnuss so ein Strauch. Die können halt ein bisschen mehr Trockenheit ab. Die Versuche sind da, aber meistens wird immer noch deutsches Saatgut verwendet mit den deutschen Bäumen. Und auch die Douglasie, man darf die, auch wenn überall natürlich Fichtenwälder verpönt sind, ist auch völlig richtig so, es soll keine Monokulturen geben. Aber die Nadelbäume darf man nichtsdestotrotz nicht vergessen, weil, wie du auch in der Einleitung schön gesagt hast, wir wollen Mischwälder. Und zu einem Mischwald ist es nicht nur so, dass da nur Laubbäume rein sollen, Buche, Eiche, Ahorn, Mehlbeere, sondern da gehören dann halt auch Nadelbäume dazu. Also die Fichte darf nicht vergessen werden. Die Tanne ist gut, die kann tief wurzeln. Die Kiefer, die kann halt gut Trockenheit ab. Aber man darf natürlich nicht wie in Brandenburg den Fehler machen, nur Kiefernwälder zu pflanzen oder im Süden nur Fichtenwälder. Von daher, die Versuche sind da und es nutzt auch jeder. Und das sagen wir auch bei jeder unserer Pflanzaktion, dass keine Monokulturen aufgeforstet werden dürfen. Genau, ob das jetzt Privatwaldbesitzende sind, die gehen oft mit ihrem Förster vor der Haustür ins Gespräch und sagen, ich habe hier diese Fläche, was empfiehlst du mir hier zu pflanzen, auch vom Boden her gesehen? Und die empfehlen das dann schon. Und es gibt heutzutage bestimmt keinen Förster mehr, der eine Monokulturfläche empfehlen würde.
Okay, da haben also alle dazu gelernt. Sehr gut.
Genau.
Ich habe auf eurer Homepage auch gelesen und eben hat es Mareike schon einmal kurz erwähnt, dass ihr auch mit Landwirten zusammenarbeitet. Am Anfang dachte ich so, wie jetzt? Bäume mitten auf dem Feld. Aber da gibt es tatsächlich Lösungen, wie auch die Landwirtschaft davon profitieren kann, Bäume zu pflanzen, richtig?
Genau, das heißt Agroforst. Und das war früher ein ziemlich verbreitetes und auch ganz normales Phänomen, dass in der Landwirtschaft auch Hecken und Bäume gepflanzt wurden, weil das natürlich auch einen gewissen Schutz bietet und natürlich auch das Wasser dadurch besser gespeichert wird durch die ganzen Wurzelsysteme. Und dann ist das so ein bisschen in die falsche Richtung abgedriftet, sodass ja, vor vielen Jahrzehnten dann eben, man brauchte immer mehr Fläche oder man wollte immer mehr Fläche durch die Förderung, die es gab. Und dann wurden eben ganz, ganz viele Bäume und Hecken einfach rausgerissen, um einfach noch mehr Fläche zu haben, um dort ja, Getreide anzubauen zum Beispiel. Und genau, wir arbeiten da mit einem ganz tollen Beraterunternehmen zusammen. Triebwerk heißen die. Die haben mittlerweile auch einen gemeinnützigen Verein gegründet und betreiben sehr viel Forschungsarbeit. Aber Triebwerk sind Agroforst-Berater und Planer und versuchen da einfach dieses System noch mehr zu etablieren, weil das einfach nur Vorteile für die Landwirtschaft bringt, auch nicht für jede Fläche. Also man muss sich natürlich jede Fläche einzeln anschauen, ob das irgendwie dort möglich ist, was wird angebaut, welche Probleme bestehen, bringen hier eher Bäume was oder Sträucher oder was möchte auch der Landwirt für die Zukunft haben oder die Landwirtin. Und wir versuchen da einfach in der Hinsicht zu helfen, dass wir Landwirte, also erstmal sind auch ganz viele Landwirte Waldbesitzende. Also das war früher das wirklich gang und gäbe, dass jeder Landwirt auch ein kleines Stück Wald hatte und dann so dieses Selbstversorgungs-Verpflegungsprinzip dann hatte, dass dann eben immer sehr nachhaltig einzelne Bäume gefällt wurden, aus dem kleinen Waldstück geholt wurden, um damit irgendwas zu bauen oder Wärme zu schaffen. Und auch jetzt sind immer noch sehr viele Landwirte Waldbesitzende, mal kleinere und mal größere, und erstmal können die natürlich für ihren Wald auch Aktionen auf die Plattform stellen. Aber der Bereich Agroforst hat auch, also meiner Meinung nach, unglaublich viel Potenzial, und wir versuchen da einfach auch, diesen Bereich mit zu integrieren bei uns, weil das auch was mit Bäume, Hecken, Sträucherpflanzen zu tun hat, und könnten da auch schon ein Unternehmen mit einem Landwirt vernetzen, die dann einfach auch eine längerfristige Kooperation eingegangen sind. Und durch diese Kooperation konnte dann eben auch ein Agroforst-System über 8 oder 9 Hektar angelegt werden.
Super. Mit Firmen arbeitet ihr ja eh auch zusammen, ne? Ist das so, dass dann die Firmen sozusagen ihren Firmen-Event oder ihr Teambuilding als Aufforstungsaktion planen?
Ja, also ganz unterschiedlich. Wir gucken immer von Fall zu Fall. Also wenn sich ein Unternehmen bei uns meldet, gucken wir einfach, ist das ein kleines Unternehmen, ist das ein großes Unternehmen, möchten die vielleicht einfach nur Spendengelder bereitstellen, wollen die wirklich so ein Event irgendwie draus machen, dass die Mitarbeitenden eben für einen Tag oder 2 Tage in den Wald gehen, um Bäume zu pflanzen. Und da gucken wir einfach ganz individuell, was ist gewünscht, was ist machbar. Und dann versuchen wir aus unserem Netzwerk so regional wie möglich dieses Unternehmen zu vernetzen mit einer Forstbehörde, mit einem Waldbesitzenden. Und die Details sprechen die beiden Parteien dann quasi ab. Aber wir versuchen da so den ersten Anschub quasi zu liefern, um das Unternehmen dann so regional wie möglich zu vernetzen.
Mhm. Habt ihr denn eigentlich konkrete Zahlen? Könnt ihr mir sowas sagen wie, wir haben schon so und so viel Baumprojekte angestoßen oder so und so viel Bäume angestoßen zu pflanzen? Gibt's sowas?
Genau, auf unserer Homepage können ja die aktuellen Zahlen sich angeschaut werden. Und zwar, ich habe jetzt auch nicht alle parat, deswegen muss ich mal ganz kurz auf der Homepage gucken. Also wir haben das so gestaltet im Backend, dass wenn eine Aktion zu Ende ist und der Veranstalter dann eben in der Regel einen Tag nach der Veranstaltung eine E-Mail von uns bekommt und sagt, bitte trag doch jetzt in deinem Account irgendwie ein, wie der Aktionstag lief und wie viele Bäume gepflanzt wurden oder wie viel Hektar gepflegt wurde, wie viele Freiwillige da waren. Und dann macht er oder sie das, und dann werden diese Zahlen dann auf unsere Landingpage, also auf die Home-Seite übertragen. Und da steht, dass über die Plattform zurzeit über 266.000 Bäume gepflanzt wurden, 32 Hektar Wald gepflegt wurden, über 3.400 Freiwillige mitgemacht haben, über 13.000 Samen gesammelt wurden oder ausgesät wurden und 125 Aktionstage in ganz Deutschland haben schon stattgefunden. Also diese Zahlen werden immer aktuell gehalten.
Richtig cool. Hört sich auf jeden Fall schon nach einem Riesenbatzen an. Da habt ihr schon ordentlich was bewegt.
Was man dazu sagen muss, was ist ein Hektar? Ganz viele wissen nicht, was ein Hektar ist, ne? Ein Fußballfeld hat 0,7 Hektar. Also wir haben fast 32 Fußballfelder aufgeforstet in Deutschland.
Boah, Richtig cool. Ja, ich habe das gerade, die Zahl sehr präsent im Kopf, da mein Sohn das gerade in der Schule wieder hatte. Aber du hast recht, das hat nicht jeder so im Kopf. Vorher hatte ich das auch komplett verdrängt. Ich wollte dich fragen, was denkt ihr, was ist aktuell für euch so die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist tatsächlich unser Bekanntheitsgrad. Weil wenn keiner weiß, dass wir da sind, dann können wir auch keinem helfen. Also wir müssen auf jeden Fall bekannter werden unter den Freiwilligen. Dazu ist dieses Postleitzahlentool, was die Mareike auch schon angesprochen hat, halt super genial, weil wir dann halt deutschlandweit einen Riesenpool aufbauen können. Wir müssen bekannter werden unter den Waldbesitzenden, ob das nun Privatwald ist oder Staatswald ist oder die Kommune oder die Gemeinde. Weil wenn keiner sagt, ich habe eine Fläche, die bepflanzt werden muss, dann können die Freiwilligen halt auch nicht helfen. Und wir wissen auch nicht so ganz, woran es liegt, dass viele Waldbesitzende das noch nicht so nutzen, wie sie könnten. Und eine große Herausforderung ist natürlich auch die Spendengelder, weil wenn keine Spenden kommen, dann können wir auch wiederum mit der Homepage nicht so gut arbeiten. Wir sind eine gemeinnützige Organisation und die basiert halt auf Spenden. Zu Weihnachten sieht es immer recht gut aus. Aber auch in dem letzten Jahr hat man gemerkt, dass die Spendenbereitschaft, zumindest in unserem Bereich, rückgängig war. Woran das liegt, wissen wir nicht.
Vielleicht an den ganzen Katastrophen, die sonst noch über uns hereinbrechen, so auf der Welt im Moment. Das nehme ich mal an. Das höre ich nämlich häufig. Und es ist ja auch schwierig. Das habe ich jetzt in letzter Zeit auch häufig gehört. Man weiß ja nicht, mit was für einer Anzahl von Spenden man im nächsten Jahr oder überhaupt so rechnen kann. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung für viele Initiativen wie euch, ja.
Total. Also wenn man das Jahr 2020 vergleicht mit dem Jahre 2023, ist da schon ein großer Unterschied. Und ich glaube auch natürlich die ganzen Krisen der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass man auch natürlich viele Spendengelder gingen einfach auch in andere Richtungen, was ja auch total super und notwendig war. Klima- und Umweltschutz sind so ein bisschen, ja, standen so ein bisschen hinten an, so die letzten Jahre hatte man immer das Gefühl oder haben wir eben auch gemerkt. Wir versuchen da einfach unser Bestes und freuen uns natürlich über jede Spende. Aber ja, auch noch eine Herausforderung vielleicht ist auch mit diesem Bekanntheitsgrad, das stimmt auf jeden Fall, aber wir können natürlich auch immer nur so viel machen, wie wir können, weil wir das alles ehrenamtlich machen. Wir haben alle noch Jobs, wir haben alle eine Familie mit kleinen Kindern. Und deswegen, also wenn man irgendwie einen riesen Marketingapparat hätte oder eine Presseabteilung, könnten wir natürlich noch viel bekannter werden oder bekannter sein. Aber natürlich müssen wir auch so ein bisschen darauf achten, was ist uns möglich und welche Kapazitäten stehen zur Verfügung, damit das Ganze eben auch nicht in Stress ausartet, sondern uns auch noch Spaß macht. Denn wir wissen, dass es gut ist, was wir machen. Wir wissen, dass es wichtig ist. Aber es macht uns auch natürlich unheimlich viel Spaß. Sonst könnte ich das auch nicht über 4 Jahre lang jetzt ehrenamtlich machen. Und der Spaß darf natürlich dann auch nicht auf der Strecke bleiben. Und deswegen muss man da auch einfach schauen, dass man da auch seine Grenzen kennt und die Kapazitäten dann eben auch, ja, einschätzen kann.
Ja, super wichtig, auf jeden Fall, definitiv. Das hast du schön gesagt. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen Erinnerung. Das ist jetzt vielleicht eine ganz gute Anschlussfrage. Oder einer besonders herzerwärmenden Erinnerung, die Sie mit Ihrem Projekt oder Ihrer Initiative verbinden. Was für Geschichten möchtet ihr denn mit uns teilen?
Also eine Geschichte, die im Jahre 2020 bei einer Pflanzaktion passiert ist, die habe ich schon ganz oft erzählt und die lässt mich auch irgendwie nicht so richtig los. Das war ein kleiner Waldbesitzender, der genau eine Pflanzaktion gestartet hat, sowas vorher noch nie gemacht hat und auch gedacht hat, als er uns entdeckt hat und dann die Aktion auf die Plattform gesetzt hat, okay, da kommt sowieso niemand. Es war ein älterer Herr und der wurde auch von dieser Borkenkäferplage einfach total überrascht und war einfach fertig mit den Nerven, weil quasi sein gesamter Wald irgendwie zerstört wurde. Und gerade bei den Privatwaldbesitzenden ist ja auch einfach dieses Prinzip, ich möchte das quasi der nächsten Generation auch weitergeben. Ich möchte diesen Wald mit all den Vorteilen, aber natürlich auch Umwelt- und Klimaschutzvorteilen, die er hat, der nächsten Generation weitergeben. Und er war wirklich am Boden zerstört, hat dann uns gefunden, hat dann quasi eine Aktion auf die Plattform gesetzt und an einem Wochenende kamen dann mehrere Dutzend Leute zu ihm, auch ganz viele junge Leute, also so die Fridays for Future Bewegung war ja dann noch unglaublich aktiv und er hatte dann wirklich Tränen in den Augen und gesagt, Mensch, jetzt kommen die jungen Leute und helfen mir hier meinen Wald wieder zu pflanzen. Und ja, also der war wirklich total gerührt und das hat man einfach auch an dieser ganzen Aktion gemerkt, dass das alle dann irgendwie so bewegt hat und sich alle so unglaublich viel Mühe gegeben haben. Also machen die Freiwilligen sowieso. Aber das war einfach, wenn man dann ja diesen älteren Herrn dort sieht, der irgendwie Tränen in den Augen hat und einfach so gerührt ist, das ist dann einfach nochmal was ganz Besonderes. Und ich glaube, den Tag fanden einfach alle total, total schön und den werden die so schnell nicht vergessen.
Toll. Susi, bei dir gibt's auch so eine schöne Geschichte?
Also ich kann mich tatsächlich bei der Reaktion der Waldbesitzenden nur anschließen. Ich hatte auch eine Aktion, zwar am Hang. Es war so anstrengend, diesen Hang hoch und runter, diese Löcher zu buddeln. Und wir hatten aber Freiwillige dabei aus den verschiedensten Sparten im Leben. Da waren Ingenieure dabei, da war ein Fahrzeugbauingenieur dabei, der, weiß ich nicht, wie viel der mit seinen Händen so macht, ne? Aber der hat da diesen Spaten in den Boden gehauen, als ob es kein Halten gäbe. Und es haben sich einfach so viele verschiedene Leute zusammengetan. Es war auch ein Pärchen dabei mit ihren zwei Kindern. Das eine Kind, das war noch recht jung, das konnte natürlich kein Loch buddeln, aber das hatte Freude. Man muss bei den Bäumen muss man ganz oft die Wurzeln ein bisschen kürzen, weil man das Loch nicht so tief machen kann, wie die Wurzel ist. Und wenn die Wurzel dann schräg drin ist im Loch, dann wächst die Pflanze einfach nicht richtig an. Heißt, diese Wurzel muss gekappt werden, stückchenweise. Und dann saß das Kind halt da mit seinem Vater und hat diese Wurzeln gekappt und hatte da eine Freude dabei. Und du hast halt genau gesehen, das bewirkt was. Also in der Waldpädagogik, da kann ich mich schön der Mareike vorhin anschließen, was sie gesagt hat. In der Waldpädagogik heißt es immer, nur was wir kennen, schützen wir auch. Und nur wenn diese Kinder lernen, dass Bäume was Tolles sind, dass man da auch helfen kann, dass man dafür verantwortlich sein kann, dass wir etwas bewirken können, jeder Einzelne etwas bewirken kann, dann können wir es auch schützen und dann können wir auch weiterkommen und dem Klima ein bisschen entgegenkommen.
Vielleicht kannst du mir noch mal sagen, wir haben jetzt die Stichworte nämlich schon ein paar Mal genannt, Borkenkäfer und ich kenne halt auch noch diesen sauren Regen. Gibt's den überhaupt noch und spielt der noch eine Rolle? Und was kann man gegen den Borkenkäfer tun, der ja auch immer wieder auftaucht?
Also der saure Regen, den gibt's in Deutschland nicht mehr. Der war ja tatsächlich von den Industrieabgasen. Und da wurde ja gegengebaut. Die Mareike meinte ja, der Harz, der ist jetzt tot durch den Borkenkäfer. Der war halt in den 60er Jahren halt auch tot durch den sauren Regen. Und da hat die Politik ja was gemacht und hat überall Filtereinlagen einbauen lassen in der Industrie. Von daher, in Deutschland sieht's recht gut aus mit dem sauren Regen, sage ich mal. Aber in anderen Ländern, wo das halt noch gang und gäbe ist, wo es keine Filter gibt oder wo das nicht vorausgesetzt ist, gibt es den sauren Regen natürlich noch. Der Borkenkäfer, der ist problematisch, sowohl bei den Fichten, der geht dann auch langsam an die Tannen ran oder an andere Bäume ran, wo man nie erwartet hätte, dass der sich bei denen heimisch fühlen würde. Aber wenn es keine Fichte mehr gibt, dann gehe ich halt zum nächsten Baum über. Und da greifen wir halt wieder an, oder die ganze Forstwirtschaft im Sinne von der Mischwuchsregulierung. Weil wenn ich einen Wald habe, wo nur die Fichte ist, dann kann ich natürlich, da fühle ich mich da pudelwohl als Borkenkäfer. Dann gehe ich von einer Fichte zur nächsten Fichte, kann da 5-mal brüten im Jahr. Wenn da natürlich Mischwuchsregulierung herrscht, heißt, ich habe da ein Ahorn neben einer Buche, neben einer Fichte, neben einer Tanne, dann hat der Borkenkäfer da eine Fichte und daneben ist dann eine Tanne oder ein Ahorn, die sind super vital und da kann ich dann als Borkenkäfer gehe ich dann an diesen Ahorn und da finde ich natürlich nichts. Heißt, ich kann mich auch gar nicht mehr ausbreiten. Von daher, Waldumbau findet schon statt. Wir helfen dabei, versuchen Freiwillige und Waldbesitzende zusammenzubringen.
Schön. Also ein Mischwald verwirrt den Borkenkäfer.
Genau.
Sehr gut. Also ein Hoch auf den Mischwald. Sehr schön. Habt ihr eine Vision, auf die ihr hinarbeitet mit Deutschland Forstet auf?
Ja, also wir möchten natürlich so viele Aktionstage, so viele Menschen wie möglich in den Wald oder auf den Acker bringen und hatten jetzt mal so die Vision ausgerufen, dass zum Jahre 2026 wir mit 500 Aktionstagen auf der Plattform und über 10.000 Freiwilligen gerne gearbeitet haben wollen. Also das ist ein hohes Ziel, aber was man sagen muss, wir sind jetzt 2019, haben wir uns gegründet, im Frühjahr 2020 liefen die ersten Aktionen und dann war es natürlich für unser Vorhaben nicht so förderlich, dass dann die Corona-Pandemie dazwischen kam. Also das Jahr 2020. Also wir haben, glaube ich, 3 Wochen, bevor der erste Lockdown war, haben die ersten Aktionen stattgefunden und dann ging natürlich gar nichts mehr. Und das Jahr 2020 war wirklich recht schwierig. Unser Startjahr 2021 ging dann auch noch nicht so wirklich, sodass bei diesen beiden Jahren da wirklich Abstriche gemacht werden mussten. Obwohl da auch schon Aktionen stattgefunden haben, aber immer abgesprochen mit den jeweiligen regionalen Gesundheitsämtern und auch sehr kleine Aktionstage. Aber ich meine, man war im Wald, man war draußen, man konnte Abstand zueinander halten. Aber trotzdem, als diese extreme Situation war, haben selbst da keine Aktionstage stattgefunden, zumindest die ersten Tage oder Wochen natürlich eines Lockdowns. Das hat sich dann so allmählich so ein bisschen gelockert. Aber das ist so unsere Vision, dass wir natürlich so viele Leute wie möglich aktivieren, motivieren wollen. Natürlich auf der anderen Seite auch mehr Waldbesitzende und Forstleute und Umweltschutzvereine, wenn sie Hilfe brauchen. Und das hören wir immer wieder, dass einfach sehr viel helfende Hände benötigt werden. Egal, ob es jetzt im Wald ist oder auf dem Acker oder auch wenn eine Kommune einen Tiny Forest oder so anlegen möchte. Einfach die Leute zusammenbringen für dieses Thema. Und das ist so die Vision, die wir haben und die Mission, auf die wir uns begeben, dass wir einfach so viele Aktionstage wie möglich, wie gesagt 500 sollen es im Jahre oder Ende 2026 werden und dann genau 10.000 Freiwillige, ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden.
Super, ja, ich drücke euch dafür auf jeden Fall die Daumen. Also die Energie, die ihr zwei da ausstrahlt, da glaube ich, da könnt ihr das auf jeden Fall schaffen. Es ist ja auch nicht nur so, dass es wichtig ist für die Pflanzen und überhaupt für unsere ganze Umwelt und entgegen der Klimakrise zu wirken, dass man Bäume anpflanzt, sondern es ist ja auch total wichtig für die Tierwelt, für die Biodiversität der Tiere.
Auf jeden Fall. Also es sind ja auch vor allen Dingen Käfer und Schmetterlinge. Schmetterlinge brauchen tatsächlich oft auch sonnige Flecken. Von daher kam der Borkenkäfer eigentlich auch ein paar Schmetterlings- und Insektenarten zugute, indem halt einfach mal Riesenflächen auf einmal sonnig gestellt wurden, weil wir kennen unseren Wald eher düster. Die können dann hin und her wandern.
Also ist der Borkenkäfer gar nicht so ein Bösewicht, oder?
Nein, ist er nicht. Es kommt ja immer darauf an, von welcher Sichtweise man es sieht. Von der Industrie her und von der Holzproduktion ist er natürlich ein Bösewicht. Andererseits haben wir jetzt die Riesenchance, den sogenannten Waldumbau zu betreiben, die Mischwälder zu erstellen. Das geht jetzt alles schneller. Und gerade ganz seltene Schmetterlinge, weil es gibt nur noch recht viel dunklen Wald, haben jetzt die Möglichkeit, sich ein bisschen auszubreiten.
Aber das Ökosystem Wald ist natürlich unglaublich wichtig für die Tiere, die Insekten, die darin leben. Und je mehr gesunden Wald wir haben, desto besser ist es natürlich auch für die Tiere, für die Insekten, für die Käfer, für das ganze Bodenleben, wie viele Millionen, Milliarden Mikroorganismen da drin sind, das weiß man ja auch mittlerweile. Also das ist einfach nur förderlich für jeder Mann und jeder Frau und jedes Tier und jedes Insekt. Und da versuchen wir einfach, unseren kleinen Beitrag zu bringen, dass das alles ein bisschen besser und schneller dann gegebenenfalls auch funktioniert.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja das komplette Ökosystem. Alles hängt zusammen. Wir hängen da mit drin. Genau. Alle Tiere hängen da mit drin. Aber ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil wir jetzt so viel über Bäume gesprochen haben.
Genau. Auf jeden Fall auch bei den Agroforstbetrieben. Man hat da riesen Felder mit einfach nur vielleicht derselben angebauten Getreideart. Wenn man da jetzt diese Streifen hat mit Hecken oder mit Apfelbäumen, da gehen dann wieder Vögel rein. Wir wollen zwar die Insekten, aber die Vögel brauchen natürlich die Insekten, können dann natürlich wieder das Getreide schützen, indem sie da ein paar Schnecken essen oder ein paar Insekten wegfangen, die vielleicht das Getreide kaputt machen würden. Also bei dem Bio-Öko-Landbau ist es halt auch ganz wichtig, dass man da wieder auf Bäume und Hecken, auf mehr Pflanzenvielfalt zurückgreift.
Rundum gut. Und deswegen seid ihr für mich auch Weltverbesserer. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Titel gut leben. Ich möchte da jetzt auch gar nicht nachfragen. Für mich habt ihr dieses Krönchen schon auf. Und ich würde von euch ganz gerne wissen, was muss denn eigentlich eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird, wenn ihr euch 3 Dinge wünschen dürftet? Was würdet ihr euch wünschen?
Ich würde mir wünschen, weil wir da natürlich unmittelbar mit in Berührung kommen, dass sich noch mehr Menschen ehrenamtlich tätigen. Also es tun schon sehr, sehr viele in Deutschland, aber auch eben solche Aktionstage mitmachen oder einfach auch andere unterstützen mit ihrer Arbeit, mal für ein Wochenende, für einen Tag, zum Beispiel bei so einer Pflanzaktion zu helfen, weil sehr viele immer noch sagen, dass sie darauf nicht so Lust haben oder dass sie doch dann eher so ihre Ruhe haben wollen. Das habe ich auch schon bei einigen mitbekommen und das ist natürlich auch legitim und man muss das ja auch nicht machen, aber das ist einfach, was ich mir wünschen würde, weil es auch einfach so viel Spaß macht und weil man mit so tollen Leuten zusammenkommt. Und dann natürlich, dass wir ja sowohl natürlich von der politischen Seite, dass da jetzt natürlich wirklich unglaublich viel passiert, was Klimaschutz und Umweltschutz angeht, dass einige Sachen einfach wirklich vorangetrieben und wirklich sehr, sehr ernst genommen werden. Und sowohl was auf deutsche Ebene angeht, als auch die europäische und natürlich auch was andere Länder angeht. In mancherlei Hinsicht sind wir da schon auf einem guten Weg, aber da muss einfach noch viel, viel mehr passieren. Und genau, das wären so meine Wünsche. Nicht gerade niedrigschwellig, aber das darf man, glaube ich, auch in der heutigen Zeit nicht sein.
Große Ziele, große Wünsche, dann kommt wenigstens am Ende was bei rum. Das finde ich schon in Ordnung. Susi, hast du noch was zu ergänzen?
Dann habe ich einen ganz niedrigschwelligen Wunsch, den einfach jeder machen kann. Und so habe ich den Wunsch, dass die Leute mehr in den Wald gehen. Dass die Leute mehr in die Natur gehen, das bringt jedem was. Du gehst in die Natur und schaltest ab. Das hast du, nach einem Arbeitstag, brauchst du vielleicht mal ein bisschen Grün vor Augen. Und das kannst du so schnell haben und du schaltest so schnell ab. Es gibt nicht umsonst ganz viele neue Erkenntnisse, Waldbaden, ähnliches. Und ich kann nur wieder den Spruch bringen, nur was man kennt, kann man schützen. Nutzt die Gelegenheit, da ist besseres Klima, es ist bessere Luft, es ist kühler. Es bringt den Organismus runter. Geht einfach mehr in den Wald.
Ein sehr schöner Wunsch und so realistisch. Toll, klasse. Das leitet auch gleich über auf meine nächste Frage, die ich eigentlich auch noch stellen wollte. Was kann denn jeder Einzelne tun? Klar, wir können uns bei euch melden, wir können an Pflanzaktionen teilnehmen, wir können, wenn wir Geld übrig haben, an euch spenden, wozu ich jetzt gerne aufrufen möchte, all das zu tun. Aber was kann man denn vielleicht auch noch so im Alltag tun? Ich meine, Susi hat es ja jetzt schon fast beantwortet, geht raus, geht in die Natur, erfahrt, wie toll das ist und wie schützenswert. Aber gibt es noch mehr Tipps, die ihr so für den Alltag geben könnt?
Sammelt Wasser in jeglicher Form und bringt die doch einfach mal an den Baum ums Eck. Oder es gibt im Handel Samenbomben oder baut euch selber mit euren Kindern einfach kleine Samenbomben, werft die raus. Jedes Grün ist gutes Grün, gibt kein Unkraut.
Natürlich auch, wenn man so auf diese Seite, also so sparen quasi, natürlich, es ist immer gut, nichts zu verschwenden und zum Beispiel Papier zu sparen, immer mehr natürlich digital zu werden. Also das bringt natürlich auch dem Ökosystem weit etwas, wenn man auf der Seite ja auch vielleicht ein bisschen drüber nachdenkt. Was natürlich auch nicht unwichtig ist, ist zum Beispiel Papier zu sparen und immer mehr in die digitale Welt zu kommen. Also das hilft natürlich auch dem Wald, wenn man in der Hinsicht Papierkartons irgendwie spart.
Ökopapier verwenden.
Ökopapier verwenden. So kann schon beim Toilettenpapier angefangen. Also da auf der Seite ist auch unglaublich viel möglich. Man muss sich vielleicht nur ein kleines bisschen erkundigen oder auch Verhaltensweisen umstellen, aber auf der Seite, da steht ja auch teilweise schon, wenn man Ökopapier benutzt, wie viel CO2 man damit gespart hat oder wie viel Wasser man damit auch gespart hat. Genau, also auf der Seite, da muss man sich vielleicht einfach nur ein kleines bisschen erkundigen und dann ja seine Verhaltensweisen vielleicht ein kleines bisschen anpassen.
Mhm. Ja, damit kann man viel bewirken, das ist sehr schön. Ihr Lieben, wir kommen eigentlich auch schon zum Schluss. Wir haben ja auch schon fast eine Stunde gequatscht hier. Kommen wir zu meiner allerletzten Frage. Die geht immer nach einem Buchtipp. Lest ihr gerne und habt ihr schöne Buchtipps für mich und meinen Hörer und meine Hörerinnen natürlich auch.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich lese nicht so wahnsinnig viele Bücher, wenn nur im Urlaub und unter der Woche dann eher Zeitungen und an der Arbeit lese ich unglaublich viel. Deswegen schaffe ich das abends auch mit zwei kleinen Kindern nicht so wirklich, weil ich auch ganz oft einfach mit denen einschlafe. Und am Wochenende mit einem 8-Jährigen und einer 3-Jährigen kommt man auch nicht so wahnsinnig viel dazu. Aber was ich mir jetzt wieder rausgeholt habe, ich habe schon mal gelesen, aber wollte es einfach nochmal lesen, weil ich das so gut fand. Es gibt ja so Bücher, die kann man auch 2 oder 3 Mal lesen. Und zwar ist das von Rob Hopkins. Das ist ein Brite. Einfach machen jetzt. Und ich glaube, dass ja, ist auch so ein Motto natürlich für unser Projekt und für die wir auch damit erreichen wollen.
Schön. Also einfach lesen jetzt. Hast du noch eine Idee, was du noch für Tipps uns geben könntest?
Also ich lese wahnsinnig viel. Ich war auch im ersten Leben Buchhändlerin tatsächlich. bin aber tatsächlich eher in der Unterhaltungsliteratur unterwegs. Aber was ich ganz super fand, war das Buch von Bastian Kaiser. Das heißt, Bin im Wald mit einem Forstexperten durchs grüne Dickicht. Das ist irgendwie so die Antwort auf Peter Wohlleben. Also Peter Wohlleben hat natürlich eine große Bubble und ist wahnsinnig berühmt in Deutschland, aber ist in der Forstbranche nicht so beliebt. Und Bastian Kaiser hat da einfach mal die Antwort drauf gesetzt, wie das bei den meisten Forstbetrieben halt eigentlich aussieht.
Oh, cool, super. Genau. Das finde ich jetzt sehr spannend. Das möchte ich auf jeden Fall unbedingt lesen. Toll. Vielen Dank für diese tollen Buchtipps. Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier heute mit mir zu reden und uns euer Projekt vorzustellen. Ich möchte hoffen, dass ganz viele auf eure Homepage gehen. Deutschland forstet auf, geht da drauf, nehmt an den Projekten teil, die da angeboten werden. Jeder kann da was machen. Spendet, wenn ihr Geld übrig habt. Das ist wirklich eine super Sache. Ich wünsche euch weiterhin so viel Energie, wie ihr hier jetzt im Podcast ausgestrahlt habt und viel Erfolg natürlich für euer großes Ziel 2026, dass ihr die Zahlen erreicht. Dankeschön euch.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.